Du hast auch einfach so ein, also ne, so dieses, ich sag ja, diese DIY-Kultur, dieses Machergehen einerseits und gleichzeitig irgendwie mit einem Spaß und einer Unbekümmertheit irgendwie da rangegangen, wo man so denkt, boah, da wird man fast neidisch irgendwie, wenn man darauf guckt und denkt, ey, hätte ich mir selber gerne eine Scheibe von abgeschnitten. So.
Also wie du gesagt hast, alles selber machen, Kultur. Dann 5 Menschen machen das in der Künstlergruppe, 4 leben noch. Du hast die 4 Lebenden gesprochen. Die muss man ja auch erstmal finden. War das einfach oder war es aufwendig? Also das können wir vorstellen, man muss sie ja nicht nur finden, sondern auch zum Reden bringen und Vertrauen aufbauen und auch ein bisschen erzählen, was man vorhat. Wie war dieser Prozess?
Also finden war tatsächlich nicht so schlimm. Die haben alle ihren Lebensort nicht gewechselt. Die sind immer noch alle da, leben irgendwo in den eingemeindeten Umgebungsdörfern von Chemnitz. Das war alles irgendwie gar kein Problem. Und sie erzählen auch alle sehr, sehr bereitwillig irgendwie von ihrem, also von ihrem Leben, ihren Erfahrungen, von ihrer Kunst. Also natürlich, weil irgendwie ist immer die, also klar, Künstler sind irgendwie Selbstdarsteller, irgendwie das ist jetzt erstmal nicht die Frage. Es war irgendwann schwer, also denen deutlich zu machen, wie lange so ein Projekt geht. Also so, ne, dass man irgendwie immer wieder kommt und irgendwie noch mehr wissen will und noch mal was drehen will. Und das, also dafür gab es irgendwie jetzt nicht so viel Verständnis. Und dann, ja, ist es natürlich so, ich meine, mittlerweile kann ich sagen, und deshalb bestätigen ja eigentlich viele, also Künstler und Künstlergruppen so, irgendwann zerfallen die halt auch. Und das war natürlich hier auch. Also war ich am Anfang traurig, irgendwie zu merken, nee, du wirst die nicht immer alle zusammen hier irgendwie ein Gemeinschaftsbild malen lassen. Das wird nicht passieren. Sondern natürlich gibt es irgendwie Friktionen und auch Animositäten und dass ich bestimmte, also dass ich nicht nur also sozusagen alle Moschs irgendwie in den Film gebracht habe, sondern zum Beispiel auch noch den ehemaligen Galeristen von dieser Galerie oben, war zum Beispiel ein großer Diskussionspunkt für eine Person, die dann gesagt hat, hey, wenn der eine im Film ist, dann bin ich aber nicht mehr dabei zum Beispiel. Und diese Animositäten, wo man mittlerweile weiß, klar, die gibt's irgendwie, die gibt's immer irgendwann zwischen Menschen und Künstlergruppen und natürlich in dieser schwierigen Nachwende-Transformationszeit besonders, in der man dann da rumwühlt. Das hat ein paar Schnäpse gekostet, sag ich mal so.
Und neben dem, dass man da auf einmal mit Dingen zu tun hat, die ja schon mit dem Film zu tun haben, aber man erwartet es ja nicht unbedingt, geht es ja auch darum, also wir als Radio haben es immer insofern einfach, also wäre auch schwierig genug, so ein Projekt akustisch zu machen, Interviews zu führen, aber muss das Ganze ja bei dir auch noch bebildern. Also Stichwort die ganzen Quellen, Bilder, die es da gibt. Es gab einen Ausschnitt, den wir sehen aus dem DDR-Fernsehen über einen, der aus der Gruppe Clara Mosch ist, Michael Morgner. Immerhin gab es diesen einen Ausschnitt, es gab dann auch, wie gesagt, wahnsinnig viele Fotos. Aber kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie du so langsam an die Fotos gekommen bist, woher du wusstest, dass es immerhin diesen einen DDR-Ausschnitt gibt. Ich glaube, so Archivmaterial mit Erich Honecker, das findet man leichter, aber gerade wenn es konkreter wird bei der Clara Mosch-Gruppe, ist es sicherlich nicht ganz so einfach.
Ja, das ist natürlich, also tatsächlich so, dass du erstmal, okay, irgendwann, wenn dann klar ist, okay, du willst dieses Thema machen und dann steht auch immer schon als allererstes die Frage, wie kannst du das visuell erzählen? So, und der erste Fund ist natürlich, dass es diese Fotos gibt von dem, ich frage mich jetzt gerade, darf ich spoilern für euer Publikum? Also es gibt eben, es gab einen Stasi-Spitzel, es gab einen embeddeten Fotografen. Aufgrund dessen ist einfach eine wahnsinnige Dokumentation von dieser Gruppe gibt und hätte es das nicht gegeben, das wissen die auch selber, kann man über die eigentlich gar nichts sagen. Und die kann man eben mittlerweile, also konnten wir lizenzieren, hatten ein Museum in Altenburg sozusagen den Nachlass übernommen. Und das ist natürlich der größte Fund. So. Und dann suchst du natürlich, da denkst du immer so, okay, und was machen wir jetzt bewegtbildmäßig? So, dann gibt's ein bisschen, es gibt ein bisschen Super 8 Material, was sie damals gedreht haben. So, aber wirklich nur minimal. Die haben auch eine Hälfte davon verloren. So, das war unglücklich. Und dann habe ich natürlich dann hast du halt die fast 80-jährigen Künstler, so, mit denen natürlich, also die springen nicht mehr irgendwie wie damals irgendwie mit Mitte 20 oder Anfang 30 irgendwie durch die Gegend. Und ich habe gedacht, ich würde gern versuchen, diese Energie, die das vermittelt hat, in einem Film rüberbringen. Und da diese Zeit ja gleichzeitig eine war, wo sowas wie Performancekunst irgendwie aufkam und sie ja eben diese Clara Mosch, also sie haben sich einen Titel gegeben, einen Decknamen oder Tarnnamen gegeben, der quasi eine Frau, also es suggeriert, es wäre eine Frau, habe ich gedacht, okay, ich nehme eine weibliche Performancekünstlerin, mit die halt also tänzerisch improvisiert an Orten wo diese Künstlergruppe irgendwie auch war oder die irgendwie bedeutsam war, häufig oder meistens in bestimmten ostdeutschen Landschaften. So. Und das war, ja, das war mir echt wichtig, weil ich sonst dachte, sonst würde ich echt selber einschlafen bei dem Film, der sonst nur.
Ja, interessant. Ich glaube, das ist immer so ein Punkt, das braucht man so eine Idee, wo man sagt, das ist der Kit, der den Film dann auch so ein bisschen zusammenhält. Also ich habe es im Grunde ja nur zusammengefasst, aber ich glaube, so war es ja wahrscheinlich. Man braucht mal diesen Punkt, wo man sagt, das ist es jetzt.
Ja, genau. Also und der hat was mit dieser Figur zu tun. Also die haben sich Clara Mosch genannt. Also sind eigentlich 5 Künstler und haben einen weiblichen Tarnnamen erfunden. Und dann dachte ich irgendwann, na, wie genial ist das denn? Ihr habt eine Figur erfunden, dann machen wir die jetzt mal. Und dann erzählt quasi euer alter Ego, also mit euch zusammen, diese Geschichte. Vorteil ist schon mal, also sozusagen Vorteil ist, ich kann das ein bisschen kommentieren, wenn ich finde irgendwie, wie die Dinge erscheinen lassen, dann kann man das irgendwie nochmal irgendwo vielleicht hier und da ins rechte Licht drücken oder irgendwie nochmal einen zweiten Gedanken dazu äußern. Es ist eine Frau, wir haben es mit einer sehr männerdominanten Gruppe zu tun, das war mir irgendwie auch wichtig, einfach so einen weiblichen Gegen- oder Zusatzstimme dazu zu schaffen. Und das war so, also als ich diese Nacht diesen Einfall hatte, war ich schon sehr froh. Ich dachte, ja, okay, jetzt ist aller Kid da, um den Film erzählen zu können.
2 letzte Fragen. Eine technische, die ich auch trotzdem interessant finde, hat man eben auch so rausgehört beim Gespräch, dass wahnsinnig viel Material gedreht wurde. Also das ist ja so ein Film, der auch im Schnitt entsteht. Also wie bist du da vorgegangen aus dieser Fülle von Material? Wie viel lag überhaupt vor in Stunden, wenn man es etwa so angeben kann, um dann am Ende 93 Minuten da herauszuschneiden?
Ich habe das nie irgendwie gezählt. Also es sind vor allen Dingen, ja, was diese Menschen eben noch machen, ist ja vor allen Dingen reden. So, ne? Also es gab mehrere Interviews, ich habe bestimmte Aussagen bestimmt 5-mal in verschiedenen, also sozusagen bei verschiedenen Melodieklängen oder wie auch immer. Es war jetzt eigentlich gar nicht so schwierig, weil ich hatte ein ziemlich klares Treatment von Anfang an, weil ich wusste, dass ich grob, also dass ich natürlich heute und damals verzahnen würde, aber dass ich gerne diesen geschichtlichen Bogen also auch erzählen möchte. Die fangen irgendwo an und ich habe irgendwie einfach gemerkt, in ihrer eigenen Geschichte, die hat schon einfach so eine Dramaturgie in sich, dass man die eigentlich nutzen müsste. Und deswegen war der grobe Bogen also ziemlich klar. So, okay, und dann jonglierst du halt, packst du irgendwie jetzt so eine Szene. Wo kommt jetzt die Fußballszene hin? Ja, wir haben, also die haben also sozusagen Künstlergruppen gegeneinander gespielt, war mir klar, dass also sozusagen, dass das unbedingt mit rein muss, weil sie halt immer so Leben und Kunst so ganz nah gebracht haben und die einfach irgendwie auch so bodenständig waren. Das ist ja auch eine Chance, irgendwie so einen Film irgendwie an ein normales Publikum zu bekommen. So. Und dann jonglierst du einfach, okay, wo sitzt sie wann am besten? So. Es gab so eine bestimmte Verschiebemasse und manche Sachen waren aber auch total klar. So.
Dann die letzte Frage. Ich meine, du hast dich so lange, 9 Jahre, hast du gesagt, mit dem Film beschäftigt. Jetzt hast du ihn ja bestimmt auch ein paar Mal gesehen. Was hast du selber für Erkenntnisse mitgenommen? Du wusstest ja vorher schon, aber es gibt ja manchmal so Momente, wo du dachtest, das war mir gar nicht so klar. Also gibt es sowas überhaupt? Ja?
Also jetzt mal abgesehen von, was ich so mitnehme, worüber wir hier auch im Gespräch viel gesprochen haben, irgendwie dieses einfach machen, einfach egal gegen welche Widerstände, irgendwie einfach sein Ding durchziehen. Was ich aber am erstaunlichsten fand, war, es gab den tatsächlichen Spitzel. So, und es gibt aber natürlich, also es gab die Stasi, die ja versucht hat, also die haben ja einen kompletten Plan entwickelt, wie sie die, welche Informationen sie wohin fragen würden. Dem einen geben sie einen Reisepass, damit der reisen kann, dann werden die anderen neidisch und dann wird aus dem Neid wird irgendwie irgendwann Missgunst und aus der Missgunst wird irgendwann, Mensch, ist der nicht eigentlich unser Spitzel? So, und es gab eben, Gregor war der vermeintliche Spitzel und ist sozusagen ja irgendwann aus dieser Gruppe quasi wie rausgemobbt worden. Und in der ganzen Geschichtsschreibung, die es dann gibt, fehlt der irgendwie immer. Deswegen, also ich meinte, ich hatte irgendwie alles gelesen und dachte, ich wüsste ja schon, welche Antworten kommen. Und das wusste ich auch bei allen, nur bei Gregor nicht. Da gab es plötzlich total viele Erkenntnisse, weil der ganz häufig irgendwie in der gar nicht so umfänglichen Geschichtsschreibung, aber gar nicht auftauchte. So, und die wird so deutlich, wie wirkungsvoll sowas ist, wenn du eine bestimmte Perspektive eben rausdrängst. Sie ist nicht mehr da und sie wird dann auch nicht mehr verewigt. So, das fand ich eigentlich, also das fand ich die erstaunlichste Erkenntnis in diesem ganzen Film. Also kann ich im Film natürlich nicht erzählen, aber hat mich einfach total berührt. Auch was hat man für eine Verantwortung? Also klar, ich habe angefangen und wollte einen Film machen über eine aus der Geschichte herausgedrängte Kunstgeschichte. So, und innerhalb dessen entdecke ich, wie halt bestimmte Perspektiven von Menschen verdrängt werden. So erfolgreich bis heute, also sozusagen, und das spürt man im Film ja auch, sozusagen, es gibt bis heute ein Misstrauen ihm gegenüber. Das kann man nicht mehr erodieren, das haben sie erfolgreich geschafft. Das ist eigentlich das Schlimmste. Also oder, ja, also die größte Erkenntnis da drin, wie langwierig das ist. Du hast Vorurteile oder du gestreut oder Missgunst gesät, das kriegst du nicht rausradiert. Dieser arme Mensch irgendwie hat bis heute halt einen Stempel weg.
Wer sich den Film anschaut, wird auch diese Szenen erkennen. Gibt es ja einige, wo man das merkt, dass das Misstrauen noch da ist. Erstmal vielen Dank für das Gespräch, Sylvie Kösten. Und das ist die Regisseurin von Go, Clara Go, ein Dokumentarfilm über die Künstlergruppe Clara Mosch, die es gegeben hat von 1977 bis 1982 in der DDR in Karl-Marx-Stadt. Und diesen Dokumentarfilm könnt ihr kostenlos anschauen am kommenden Mittwoch ab 19.30 Uhr und zwar ungewöhnlicher Ort am Leipziger Hauptbahnhof Osthalle. 19.30 Uhr geht's los. Mit dem Zug ist man ganz schnell da, ICE, dreiviertel Stunde, kann kurz ein bisschen shoppen gehen und guckt nebenbei noch Go, Clara, Go oder auch ganz intensiv, je nachdem, wie ihr das möchtet. Wir machen weiter mit Musik aus einem ganz, ganz wunderbaren Film, von dem waren wir beide, Patrick und ich, damals sehr begeistert. 500 Days of Summer und hier kommt Musik von Hall and Oates. Thank you. gute Laune hier im Studio. Ah, ich hoffe bei euch da draußen auch, absolut, die an den Radioempfangsgeräten sitzt. Ich stelle mir das ja immer so klassisch vor, dass da noch so ein altes Radio ist, aber ich weiß gar nicht, wie die Leute uns hören. Über Kopfhörer vielleicht, über ihr Smartphone. Das können wir ja immer nie ganz rauskriegen. Ich weiß nicht, wenn du Radio frei hörst, hast du da so ein klassisches Küchenradio noch?
Ja.
Du lügst uns, das sagst du jetzt einfach, weil es die einfachste
Antwort ist. Nein, wir hören zum Frühstück Radio. Wir haben ein Radio in der Küche und das wird morgens neben dem Licht und wenn man dann seinen Tee oder seinen Kaffee macht, wird dann Radio gehört.
Du also, nicht? Ich muss sagen, ich habe zu Hause kaum Möglichkeiten, Radio zu hören, aber dienstlich, ich bin mit einem Dienstauto unterwegs in Erfurt und da höre ich dann regelmäßig Radio frei. Also für mich ist das perfekt, dass ich dann während der Autofahrt, also auch ganz klassisch, dann Radio hören kann und da kriege ich auch mal sehr vieles mit. Aber wir sind ja eigentlich nicht dafür da, Radio zu hören. Wir gehen ja ins Kino vor allen Dingen. Ne? Also wenn wir nicht gerade Radio hören, gehen wir ins Kino. Mhm. Und da gibt es ja viele unterschiedliche Filme. Ich weiß noch, vor 30 Jahren hätte ich gesagt, wenn da mal ein Film irgendwie aus Asien zu uns rüberkommt, egal aus welchem asiatischen Land, war das immer was Besonderes. Ja, das war meistens aber Filme, die nicht mal im Kino ausgewertet wurden, sondern eher im Fernsehen auf Arte lief dann mal ein Film von Wong Kar-wai aus Hongkong damals noch.
Genau.
Und sowas wie Manga, Anime kannte man bestenfalls irgendwie entfernt als Begriff, wenn überhaupt. Und jetzt merkt man auch diesen Sommer, dieses Kinojahr, dass wahnsinnig viele Filme aus Asien, aus Südkorea kommen, aus Japan und dass natürlich jetzt inzwischen auch eine ganz andere Comic-Kultur besteht und Anime-Mangas auch ganz anders gefragt sind. Wir hatten vor kurzem Demon Slayer besprochen, jetzt besprechen wir einen Film namens Chainsaw Man, Kettensägen-Männer.
Mann.
Einzahl.
Singular.
Kettensägen, Mann.
Chainsaw Man.
Hätte man doch auch so übersetzen können. Klingt cool. Der Kettensägen.
Ja.
Aber wahrscheinlich heißt der Original Manga, basiert es auf einem Manga.
Ja. Ja, genau.
Wird wahrscheinlich auch Chainsaw Man heißen und deswegen hat man jetzt diesen Film auch dann so bei dem Namen belassen.
Vollkommen völlig absurd. Also du musst dir vorstellen, der hat so an seiner Brust, hat er wie so eine Kettensäge, macht man ja an mit so einem Reißding. Jetzt kommen wieder die Experten hier. Werkzeuge. Und wenn er das zieht, platzt sein Kopf auf und eine Kettensäge kommt raus und an den Händen hat er dann, also seine Arme werden dann
also auch so zu wandelnde Kettensäge.
Er ist eine wandelnde Kettensäge.
Er hat nicht einfach eine Kettensäge in der Hand, ist, sondern er ist selber die Kettensäge.
Aber da sind wir schon eigentlich in der Kritik drin. Brauche ich zum Beispiel, das habe ich vorher jetzt auch nochmal herausgefunden, brauche ich denn Vorwissen? Weil bei Mangas und bei Filmen ist es ja oft so, oder bei Demon Slayer, der dies Jahr ins Kino kam, das war ja dann quasi, da müsste man ja 3 oder 4 Staffeln vorher geguckt haben. Und ist das hier auch so? Und es gibt eine erste Staffel quasi. Also es gibt einen Manga, es gibt eine erste Staffel im Anime-Bereich und dieser Film setzt quasi im Folge dessen an. Und wir müssen uns vorstellen, der Chainsaw Man ist ein Pubertierender. Also es wird auch gar nicht erklärt, was der so ist. Wir leben
ein Heranwachsender.
Ein Heranwachsender, aber par excellence. Also er ist wirklich, wie er redet auch wirklich so unangenehm, das hört man auch öfter in der Straßenbahn. Kann man jetzt sich fragen, ist das gut oder schlecht? Im Film hat es mir zum Beispiel massiv, hat es mich gestört, wenn er geredet hat. Das ist aber auch nicht die Stärke des Films. Jedenfalls mal endet er da rum und wir leben in einer Welt, wo es auch so Dämonen gibt und wieder so, also das ist eine Welt, wo das auch irgendwie klar ist, dass es so Monster gibt, die dann irgendwie getötet werden müssen und er gehört als Auftrag vom Staat oder von der Organisation, tötet er immer diese Monster. Aber darum geht der Film gar nicht, denn die ersten...
Geht er nicht?
Nee. Und du musst dir jetzt vorstellen, der Film geht so, ich glaube, 101 Minute oder so und 60 Minuten davon sehen wir eigentlich einen Pubertierenden, der hin und wieder mal kämpft, aber die Kämpfe werden manchmal gar nicht gezeigt, sondern wir sehen eigentlich nur, wie er sich verliebt und auch schon im Vorgefeld und das ist halt sowas wie Vorwissen, folgen wir ihm, weil es gibt noch ein paar andere, die in seiner Gruppe gehören, die kriegst du halt nicht vorgestellt, weil es vorher eine Staffel gibt, deswegen ist zu empfehlen, das zu gucken, aber man braucht es nicht. Also ganz klar für die Leute, die sagen, oh nee, ich mag eigentlich nur Animes, will mich jetzt aber vorher nicht damit beschäftigen, kann man diesen Film ohne Frage auch gucken und das funktioniert auch so, weil ich habe auch die erste Staffel nicht gesehen. Jedenfalls ist es so, dass in den ersten 60 Minuten er sich eigentlich verliebt. Also er hat so, er wird zum Date eingeladen, findet das gut und dann trifft er aber ein anderes Mädchen und bei dem einen ist es eher Liebe, bei dem anderen eher, deswegen sind wir in einer pubertierenden Geschichte, eher sexuell hingezogen. Aber alles sehr, 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 ganz, ganz niedrig. Also schöne japanische Zensur schon allein beim Erzählen, also Großsexualität gibt es da nicht, außer die Frage danach. Und wir folgen einfach den 60 Minuten und es wird dann auch im Vorgeschrieben, dass er diesbezüglich ganz wenig Vertrauen hat. Bisher ist das alles immer ganz schlecht gelaufen. Und dann kommt aber, es stellt sich was raus und dann muss er wieder in den Kampf gehen und die letzten 40 Minuten hast du dieses typische Wow. Also wirklich, da bricht das Kino aus allen Nähten, weil das wirklich visuell so, also so brachial und auch so spektakulär ist, dass wir dann wirklich auch die Leute, die in den Film gegangen sind, weil die dachten, oh, Chainsaw Man, der kämpft bestimmt die ganze Zeit, auch auf ihre Kosten kommen.
Also das klingt so, als ob er am Ende das Ruder noch rumreißt. Aber erst die letzten 20, 30 Minuten.
ehrlich gesagt, die ersten 60 Minuten fand ich besser.
Und ach so, weil du hättest lieber diese Geschichte gesehen.
Als ich so nach, pass auf, du guckst den Film und merkst, da wird es mal schwarz. Also das fängt schon an mit einem Schwarz. Also es könnte auch ein Ingmar Bergmann Bild. So fängt der Film an. Schwarz-Weiß und wir gucken eine Blume an. Nee, Quatsch, wir sehen jemanden, der so rudimentär gezeichnet ist und durch so Straßenschluchten geht. Und ich denke mir so, hä, bin ich jetzt hier, was ist das hier, der neue Miyazaki-Film? Und nee, das ist wirklich so ein wilder Mix. Ich habe so gedacht, das ist ja neu alles. Diesen wilden, ungezügelten und auch dieses diese zarte Verliebtheit, die habe ich halt null erwartet. Und nach 10 Minuten merkst du, nee, Momentchen mal, ich kriege ja hier eine Grown-Up-Geschichte erzählt. Und in dem Film ist das nie brutal, wenn er sich verwandelt, was ich ja jetzt schon im Trailer war. Es gibt keine Quellen, ob der in Deutschland gekürzt ist. Ich bin aus dem Film gegangen und gesagt, der habe auch verstanden, warum der ab 16 ist, weil ich dachte, das wird sowas wie Machine Gun Girl oder Robo Geiger, die ja so.
Kenne ich beide nicht, aber.
Die sind halt ultra brutal.
Nicht so,
nein, ja. Die kannst du nicht gucken. Also die Japaner haben es, was Brutalität betrifft, ist da meine Grenze. Also früher war es der italienische Giallo, dann der Torture Porn und jetzt ist es das. Und da muss man einfach sagen, die haben den Schuss nicht gehört, was Brutalität betrifft. Aber der Film hat das gar nicht. Sondern er zeigt manchmal Kämpfe gar nicht, sondern wir hören nur, wie im Hintergrund was passiert. Und da habe ich mir gedacht, okay, krass, ich bin wirklich woanders gelandet, als ich eigentlich gedacht habe. Und das hat den Film natürlich gleich aufgewertet, weil das, dieses sensible Inszenieren und dieses teilweise auch ohne Sprache, da hat er seine besten Momente. Und
also
da ist er wirklich
stark. Jetzt muss ich mal zusammenfassen. Also weil erst dachte ich so, die Kritik geht in die Richtung, ja, du bist enttäuscht, was anfangs nicht gleich zur Sache geht. Nein. Und am Ende dann doch noch. Jetzt sagst du aber, dass gerade so dieser überraschende, eher ruhigere Teil eigentlich der stärkere Teil ist,
ja,
und macht insgesamt diesen Film dann doch wieder sehenswert.
Naja, ich habe halt damit angefangen, weil wenn man den Trailer guckt, denkt man halt, dass das wie so ein Action-Ding ist, so auf sowas wie Demon Slayer, der mir als Film ja gar nicht gefallen hat. Aber bei Demon Slayer hat mir eine Sequenz gefallen und so muss man sich diesen Film vorstellen. Man hat sich die Zeit genommen und hinterfragt auch das Böse. Und das ist eine tolle Sache, die den Film einfach wundervoll helfen, aber wir sehen es halt die ganze Zeit aus der Sichtweise von einem 14-Jährigen. Also wir sehen jetzt hier nicht, die Welt geht unter, sondern muss ich jetzt schon wieder kämpfen. Und du hast auch die anderen Figuren, die so am Rand sind, obwohl ich sie nicht kannte, werden sie irgendwie liebgewonnen, weil man weiß, so an dem Punkt ist die Figur, an dem Punkt ist die Figur. Und das hatte ich alles nicht erwartet. Also das war wirklich eine tolle und großartige Überraschung. Warum ich das nur gesagt habe, ist, ich glaube, dass Leute, die aber eher so Demon Slayer erwarten, hier enttäuscht sein können. Und das wollte ich eigentlich als Hörerservice so mal ein bisschen rausgehen, weil ich fand's großartig, aber weil ich auch, ich muss auch sagen, und das ist vielleicht auch ein bisschen gemein, aber 40 Minuten Final Fight, boah, die sind aber auch wirklich anstrengend. Das muss ich jetzt auch mal, also wirklich so unter uns.
Wenn du
uns,
das schon sagst, du hältst da einiges aus.
Ich dann mag
muss es anstrengend sein.
Ja, aber weil dieses Überkandierte und dieses bildhaft sprunghafte, ob es Schnitt ist, ob es Bilder sind, ob es wann ich was wie zeige und Übergänge, das ist halt immer ein wilder Mix. Aber ich finde, das japanische Kino erzählt nun mal so. Ich finde, das kannst du nicht kritisieren, nur weil die anders inszenieren als die westliche Welt. Aber was halt hier das Besondere ist wirklich, dass er so ein bisschen gegen die Sehgewohnheiten des aktuellen Trends so ein bisschen anspielt, so am Ende es nicht konsequent zu Ende führen. Das hätte es auch kaputt gemacht. Ich finde schon, dass ich auch einen großartigen Final Fight erwartet habe. Was mir nur aufgefallen ist, ist so, dass die Stärke der einzelnen Figuren, was mich vorher so interessiert hat und was auch für viele bei diesen Animes, weil sonst würden die ja dieses parasoziale Verhalten nicht zeigen, indem sie sich auf Cosplay-Messen das gleiche Outfit und die gleiche Haarsträhne irgendwie anpassen. Da muss man einfach sagen, kann man hier auch anwenden, aber ich finde eben, man hat viel mehr das rausgearbeitet, was, glaube ich, die Stärke von diesen Figuren ist. Und deswegen, auch wenn es kritisch heute wieder ist, von dir zu sehen, muss ich diesen Film tatsächlich loben, weil diese ersten 60 Minuten für mich visuell und bildhaft erzählerisch überdurchschnittlich waren.
Sagt Patrick über Chainsaw Man, also auch hier wieder kein Verriss, sondern doch am Ende ganz gut.
Ich krieg das
kein
heute
Meisterwerk
hin.
Hören wir trotzdem raus, aber schon wegen eben der besprochenen Sachen sehenswert und yeah. Der läuft auch im Cinestar in Erfurt. Und jetzt noch eine Frage, ich weiß gar nicht, du hast ihn auf Deutsch oder im Original mit Untertiteln gesehen?
Naja, läuft, ich habe ihn auf Deutsch geguckt und das würde ich auch empfehlen, auch wenn die deutsche Synchronisation von ihm eine Katastrophe ist.
Und das wollte ich gerade sagen, weil ich habe Demon Slayer bewusst original geschaut, nicht weil man Japanisch so gut ist, sondern weil das nochmal eine andere, der Klang ist einfach ja. Anders. Und mit deutschen Untertiteln kann man ja trotzdem mitlesen, auch wenn man dann sich immer mehr konzentrieren muss und einem auch möglicherweise ein bisschen was entgeht. Deswegen war jetzt die Frage, was du eher empfehlen würdest.
Also ich muss sagen, ich mag ja das auch so, das finde ich großartig. Also das hat auch,
was hast du jetzt gesagt? Lass uns den nächsten Song spielen.
Das Einzige, aber was ich schnell. Weiß, ist aus Kill Bill, Masubana, heißt wohl, tötet die Schlampe. Das ist mein Japanisch, das ich beherrsche. Sie sagen Dumo, wie wir sagen Dumo. Das ist das Einzige, was ich eigentlich beherrsche. Nee, was ich meine ist, ich glaube, dass einem was verloren geht, weil wenn die reden, ist es auch schnell und schwer auch übersetzt. Also ich würde immer zur deutschen Variante tippen, vielleicht beim zweiten Mal gucken oder so. so, wenn es einem wirklich gefällt, dass man da vielleicht nochmal wegkommt und das einen nicht mehr so stört. Ich würde es trotzdem empfehlen, aber die Leute, die diesen Film gehen, nämlich die Fan-Community, die wirklich darauf absteht, die guckt den natürlich im Original und das Sinister ist da wirklich großartig. Sie zeigt den einmal am Tag auf Deutsch und einmal am Tag in 3D auf Japanisch. Also völlig absurd, aber passt auch zu dem Film. Kann man sich auf jeden Fall im Sinister in Erfurt regelmäßig gönnen.
Und ob Deutsch oder Japanisch, bei uns geht's erstmal jetzt Englisch weiter und zwar mit einem Song von Bruce Springsteen, Atlantic City, ja, in der Interpretation des Schauspielers Jeremy Allen White. Warum das so ist, könnt ihr euch vielleicht denken, falls nicht, verraten wir es gleich. Well, they blew up the chicken man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state. And the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade. And the gambling commission's hanging on by the skin of his teeth. Well now, everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, put your hair up pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Well, I got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay. So I drew what I had from the Central Trust, and I bought us two tickets on the Coast City bus. Baby, everything dies, honey, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, put your hair pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Nights getting cold and everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Now I've been looking for a job, but it's hard to find. Down here there's winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. Tired of coming out on the smoothing end. So honey, last night I met this guy, and I'm gonna do a little favor for him. Everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Fix your hair up nice, make yourself up pretty, and meet me tonight. Den letzten Ton, den hätten wir ruhig noch bringen können. Zu Recht
gibt es
vielleicht diese Kritik. Das war Atlantic City von Bruce Springsteen, aber nicht vorgetragen von Bruce Springsteen, von Jeremy Allen White, dem Schauspieler, der hier singt, und es hat einen Grund nicht, weil er irgendwie Lust auf Bruce Springsteen Songs hat, die hat er vielleicht auch bekommen, ja, durch den Film Springsteen Deliver Me From Now, ein sogenanntes Biopic, eine Biografie über ein Leben über den Musiker Bruce Springsteen. Das können wir schon mal alles gesichert sagen.
Gesichert sagen, ja.
Patrick, du hast den Film gesehen und bevor du jetzt gleich loslegst, hören wir jetzt einfach erstmal einen ersten Ausschnitt aus dem Film, weil es ist ja immer die Frage, wie blättert man so ein Leben auf? Macht man das ganze Leben oder konzentriert man sich auf einen bestimmten Abschnitt? Und das ist hier der Fall, denn es geht vor allen Dingen um die Entstehung des 6. Studioalbums von Bruce Springsteen, Nebraska.
Ja.
1982. Wir hören mal in den Ausschnitt rein.
Sie müssen Folgendes verstehen. Es geht hier weder um Sie noch um mich. Es geht auch nicht um die Charts. Es geht um Bruce Springsteen. Und das sind die Songs, an denen er jetzt arbeiten will. I saw her standing on our front lawn. Just a twirling. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Als Bruce klein war, war da ein Loch im Boden seines Kinderzimmers. So ein Boden, der sollte aber stabil sein. Auf dem muss man stehen können. So was hatte Bruce nicht. Bruce ist ein Handwerker. Mit diesem Alten möchte er das Loch in seinem Boden reparieren. Er repariert dieses Loch in sich selbst. Und wenn er damit fertig ist, repariert er die ganze Welt.
Ich versuche in all dem Lärm etwas Echtes zu finden.
Ja, das ist gut gesagt, weil vorher hören wir doch sehr pathetische Sätze. Auf jeden Fall, das war ein Ausschnitt aus Springsteen, Deliver Me From Now, auch wieder ein viel zu unnötig komplizierter Titel. Bruce Springsteen, der Film, ja, hätte mir auch gereicht.
Vielleicht. Aber ich will jetzt gar nicht... Naja, vielleicht sagt es uns auch so ein bisschen, also das muss man jetzt mal ganz klar sagen, der hat gerade eine, also der Film beginnt, wie er gerade eine Tour zu Ende gebracht hat und dann sich zurückzieht und dieses Album aufnimmt und dadurch seine Vergangenheitsbewältigung macht und er nimmt dieses Album auch da auf, wo er groß geworden ist, also die Einflüsse und macht das vor allem und das ist auch gerade bei dem Song, der ist exemplarisch, den spielen wir auch gleich, weil das ist eigentlich die Besonderheit auch im Film, dass es hier darum geht, dass ein Künstler seine Kunst rüberbringen will und er ganz oft darüber redet, nee, es muss authentischer klingen, es muss technischer klingen, es muss hallender klingen und das ist eine Sache, die verfolgen wir eigentlich die ganze Zeit und ist wirklich abgeschlossen, das Album ist draußen, dann gibt es noch ein, wie ich finde, ein bisschen zu langen Epilog, der danach kommt, aber an sich ist, und das befürworten ja wir immer bei Biopics, wenn man so eine zeitliche Einordnung hat und er hat wirklich, weil im Grunde genommen wäre es ja einfach gewesen, das Album danach ist ja sein großer Welterfolg geworden.
Born in the USA,
genau, 1984 erschienen. Und hier muss man ja auch sagen, der wurde ja schon aufgenommen, als sie Nebraska aufgenommen haben. Das wird
also
auch so
der Song Born in the USA, aber auch Songs wie I'm on Fire haben wir schon gehört. Also einige Songs, die dann auf dem Nachfolgealbum sind schon in dieser Session entstanden.
Sind da auch raus und das ist ein Geschenk, weil man dann schon erstens, man kann diese Zukunft schon, also so Fanservice, ah, der war drin und der war drin, Schönborn in the USA war drin. Aber dieses, wie er da hingekommen ist, ist halt als sensible Geschichte über das, ich sag's mal, wie es wirklich ist, über das Gesicht von Jeremy Allen White erzählt.
Vielleicht fangen wir bei da können wir uns wahrscheinlich schnell drauf einigen, ich habe den Film ja noch nicht gesehen, auf die Pluspunkte des Films. Und ich vermute es mal, du kannst jetzt bestätigen oder mir widersprechen, dass Jeremy Allen White schon mal ein Pluspunkt ist. Ich kann es deswegen schon mal erahnen, weil wir haben ja eben Songs gehört, die er wirklich singt. Ich vermute, dass man da ganz schön nachbearbeitet hat. Aber
das ist auch frech, dass wir das machen, ja. Aber so, dass wir so weit schon gekommen. Aber ich finde, wir haben das jetzt öfter und wir haben eben beide auch nochmal den Kopf geschüttelt. Wurde danach geholfen. Also das muss wirklich rauskommen, weil das macht den Unterschied für mich von seiner Performance, macht das schon, das wäre wirklich, also hier befinden wir uns, wenn er das wirklich so gut hingekriegt hat, in einer der besten Performances, die jemals vom Original abgeleitet wurden. Also das ist ja wirklich, da würde ich gerne mal Bruce Springsteen-Fans fragen, die ja wirklich das Ohr auch haben und ich meine, dieses Raue kommt ja auch über seine Stimme. Das ist ja einzigartig, seine Stimme. Und das würde ich wirklich gerne mal wissen, weil dann sind wir hier wirklich in der Jahrhundert-Performance, weil das ist unmöglich, sowas zu so und zu imitieren. Aber zum anderen muss man sagen, ja, er ist grandios, muss aber auch sagen,
Schlechte Drehbuchzahlen sprechen.
Ja, sowieso. Das Drehbuch können wir sowieso, lass die Musik machen und nicht reden. Weil das ist, da sind wir nämlich im stereotypenhaften Bereich und dieser Begriff wird wahrscheinlich noch ganz oft kommen heute. Dass er so die Rolle von The Bear so ein bisschen spielt. So diesen melancholischen, depressiven Typ. Also
er spielt ja auch die Hauptrolle derselbe Bear. Und also er spielt einen Koch, hat er schon mehrere
Golden Globes Preise gekriegt und die Serie ist auch der Wahnsinn. Die letzte Staffel war mir zu düster. Das geht wirklich in die menschlichen Abgründe, auch von psychisch Erkrankten. Und deswegen hat er auch die Rolle gekriegt, weil da er spielt im Grunde genommen so ein bisschen auch The Bear, die Figur. Ich habe die, er gilt ja auch bei, oh Gott, wie heißt denn diese Serie mit, ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall, wo er auch schon gut mitgespielt hat, die habe ich leider nicht gesehen und da war er halt auch großartig. Shameless, genau, da hat er auch eine wichtige Figur wohl gespielt, wurde mir von vielen gesagt, aber die sind mir zu viele Staffeln, das will ich nicht alles gucken. Und da muss man einfach sagen, das hat mich ein bisschen gestört, weil ich halt The Bear geschaut habe, aber wer hat The Bear gesehen? Also das muss man jetzt
die
auch
die Leute, die ein Abonnement bei Disney Plus haben.
Oh, du hast den bösen Namen gesagt, aber ja. Und ist unter Hulu, glaube ich, erschienen, deswegen hat Disney die Rechte daran. Aber das hat mich so ein bisschen gestört, weil das beherrschte. Also ich habe manchmal Szenen Freunde gezeigt aus The Bear, weil die ins Mark erschütternd sind von seinem Acting her. Und das bringt der hier so raus. Also jeder, der The Bear nicht gesehen hat, wird sagen, was ist denn das für ein Schauspieler? Der ist ja brillant. Ist der auch. Aber deswegen vielleicht auch nochmal zur Einordnung, wenn er jetzt noch die Songs so gespielt hat, holy moly, dann sind wir wirklich in einer Wahnsinns-Performance.
Also Performance schon mal gut. Man merkt ja schon, Patrick geht jetzt so in Rage, dass er selber schon fast wie Bruce Springsteen klingt oder wie
Jeremy. Ja, da fühle ich mich auch sehr nervt.
Du hast schon diese. Ja. Aber komm jetzt mal, und ich glaube, das ist ja aber die
Arbeiterklasse,
Kunst, um mal den Bogen noch ein bisschen weiter zu spannen, wenn man all diese Biografien über Musiker, Musikerinnen, Bands schaut, dann gibt es eher wenige gute Beispiele. Ich denke immer zuerst an Walk the Line, ich denke auch an Bohemian Rhapsody, aber vor allen Dingen Walk the Line. Und es gibt wahnsinnig viel Massenware, inzwischen viel Standard. Und ich habe das Gefühl, selbst die besseren, wie zum Jahresanfang ist ja die Bob Dylan Spielfilm-Adaption gelaufen, Like a Complete Unknown, der schon ziemlich gelungen war, aber mich nicht auch vollends überzeugt hat, weil da habe ich auch schon gedacht, naja, ich könnte einfach die ersten Alben von Bob Dylan auflegen, das wäre ganz nett. Jetzt haben wir quasi seinen, wenn man so möchte, ist es sowas wie der Ziehsohn von Bob Dylan musikalisch betrachtet. Also würde auch Bruce Springsteen nicht mal abstreiten.
Nur auch vom Schema, wie sie sich Musik nähern,
ist sehr ähnlich. Also Atlantic City, was wir gerade gehört haben, hätte auch von Bob Dylan sein können.
Ja, es wird auch mal im Film so gesagt, na, macht er jetzt Folk-Music? Also das ist auf jeden Fall, und er nutzt ja auch die Gitarre so mit rein und ist ja auch so ein zwischen Folk und Rockmusik, also durch die Gitarren, und das ist ja bei Bob Dylan manchmal auch ein bisschen verschwommen. Also ja, Vergleiche möglich.
Vergleiche möglich. Ich wollte nur sagen, das Problem ist immer, und das ist schon mal die entscheidende Frage, wenn ich den Auftrag hätte, was über Bruce Springsteen zu machen, würde ich mich wahrscheinlich im Zweifel immer, weil er lebt nun mal in der Neuzeit und da gibt es viel gefilmtes Material bereits von dem richtigen Bruce Springsteen eine Dokumentation machen. Eine zweiteilige Doku ist gerade auch auf Arte zu sehen und da frage ich mich, wäre das nicht die bessere Entscheidung gewesen? Also das ist also erstmal neutraler gefragt. Das wäre die erste Entscheidung, die ich treffen würde. Mache ich eine Doku oder mache ich einen Spielfilm? Hier hat man einen Spielfilm gemacht und ich frage dich jetzt, wie sind denn die Szenen außerhalb der Songs, außerhalb der Entstehungsgeschichte von Nebraska? Weil wird ja wahrscheinlich auch Szenen, nicht nur wahrscheinlich, man zeigt Szenen aus der Kindheit von Bruce Springsteen.
So klischeehaft, dass ich mich geschämt habe. Also ich kann auch mal härter sein heute. Es war wirklich, also setz mal 5 Leute hin und sag mal, erzählt mir mal die Geschichte, was sind Plotpoints? Und da würden von den 5 Leuten 80% Deckungsgleichheit haben, weil es auch Klischees gibt in Biopics. Und die werden ja alle wirklich ausgearbeitet. Wen er als Frau kennenlernt, wer ihn beflügelt, wer ihn inspiriert, wie er sich zurückzieht, wie Faszinationen über seine Figur geschaffen werden. Wirklich alles schon 100 Mal gesehen. Also das war wirklich furchtbar. Und da muss ich auch sagen, da war ich verärgert im Film. Ich bin dann doch noch wohlwollend rausgegangen, weil
du es ja immer tust,
weil es verschiedene Montagen gibt, die, und das fand ich ganz toll, dass das hier drin ist, das wusste ich gar nicht, ich kannte eigentlich den Trailer, aber dass da gesagt wird, es gibt eine der besten Montagen, oder die besten Montagen im Film sind nicht die, wie er Musik macht, sondern in Kombination mit der Technik, weil er so mit analogen Dingen arbeitet und mit Verzerrungen und dadurch dieses Eindringliche seines Menschseins verpackt, und das wird der Anspruch gewesen sein, um deine Frage so ein bisschen auch in Anspielung auf die Dokumentation zu machen. Wenn ich Informationen zu Bruce Springsteen will, wann hat er welches Album rausgebracht, mit wem hat er zusammengearbeitet, gehe ich auf Wikipedia, da gucke ich mir nicht mal eine Dokumentation an. Kann man jetzt machen, kriegt man noch ein bisschen Stimmungsbild mit, sondern ich muss ja was rausarbeiten, was nicht rauszuarbeiten ist in einer Dokumentation. Nämlich diese Zwischentone, dieses Zwischenentwickeln und dieses auch kritischer Hinterfragen. Und das ist die Chance, und ich glaube, dass dass die gesagt haben, ey, lassen wir ihn doch als Handwerker mal darstellen und wie er denkt als Handwerker. Und das sind die besten Szenen im Moment. Und als ich, es gibt dann so im zweiten Drittel des Films, gibt es dann so eine wundervolle Montage, wo es darum geht, ja, ich will das so und so so haben. Und dann sitzen da irgendwelche Techniker, aber er weiß schon, dass ich nur noch diese Gerätschaften, also ein bisschen humoristisch. Und plötzlich atmest du den Film, plötzlich bist du so, das haben die so toll gemacht, wie auch der Übertrag stattfindet. Und da habe ich mir gedacht, deswegen habt ihr den Film gemacht. Deswegen, ihr wolltet mal so zeigen, wie so ein Arbeiterklasse-Typ an Musik herangeht, nämlich auch physisch, so dass man es greifen kann. Und das will der Film. Und das ist eine schöne Metapher, auch Bruce Springsteen zu sehen, nämlich auch physisch, weil wenn man mal die Auftritte sieht, der gibt ja alles. Also ich sehe immer diese große Halsschlagader und dieses verkniffene Gesicht und man könnte ja fast ans Method Acting denken, wenn er die Songs performt. Und das so zu zeigen aus der Sicht eines so zurückhaltenden Schauspielers wie Jeremy Allen White, der ja wirklich depressiv und zurückhaltend und ja, du, ich kann das nicht und das ist nicht so. Dieser Wechsel ist auch wieder zur Performance zu wechseln, aber das war der Ansatz des Films, in dieser Position dazwischen so uns mal zu zeigen, weil das hat es noch nicht gegeben.
Also wir halten immer fest, um zum Fazit zu kommen, Jeremy Allen White, gar keine Frage, ganz große
auch Jeremy
Leistung.
Strong würde ich gerne, weil der ist wirklich auch ein Mann der Stunde.
Der spielt quasi den Manager von Bruce Springsteen, und John Landau im richtigen Leben.
Und auch mal hier mal positiv zu zeigen, weil wenn wir an Manager denken, dieser Elvis-Film hat ja Tom Hanks als, das wäre ja noch so billig gespielt und geschrieben. Hier hat man, finde ich, einen schöneren Ansatz und da spielt Jeremy Strong ganz klar, obwohl ich sagen muss, so richtig neue Sachen, Facetten hat er auch nicht. Die letzten Rollen, die man sieht, auch in Succession, sind ein ähnliches Spiel.
Muss man mal schauen, demnächst spielt der Mark Zuckerberg in der Fortsetzung zu Social Network. Müssen wir mal schauen,
wird er hinkriegen.
Also Schauspieler, die beiden Hauptdarsteller schon trotzdem sehenswert und bei Jeremy Allen White sehr sehenswert. Die Geschichte in Teilen sehr klischeehaft, standardisiert, dass du dich sogar geschämt hast, wie du es gesagt hast.
Manche Szenen,
aber trotzdem bestimmte Momente, die doch gut sind. Macht den Film am Ende okay.
Ja, wer Bruce Springsteen mag, bitte gucken, weil wenn ich ein Musikidol habe, dann möchte ich solche Filme auch sehen. Da gucke ich auch über solche Drehbuchschwächen hinweg, weil ich zu viel Einblick gewinne und jemand sich die Mühe genommen hat, ihn wirklich zu hinterfragen. Wenn man Musik-Biopics mag, dann auch gerne gucken. Also dann scheint einem ja sowieso diese klischeehaften Sachen nicht. Alle anderen, die wirklich einen großen Film erwarten mit Neuerungen, Veränderungen und vielleicht etwas nie dagewesenes, wie es bei One Battle After Another gewesen ist, wir werden nicht müde, diesen Film zu erwähnen, das ist dieser Film definitiv nicht. Und dadurch ist er Durchschnittsware und deswegen kann man es auch hart kritisieren.
Sagt Patrick über Springsteen, Deliver Me From Now, der komplizierte Titel übrigens deswegen, was auf einem Buch basiert, was so heißt. Ich vermute, dass man dem Autor zuliebe und nicht nur zuliebe aus rechtlichen Gründen dann eben auch diesen Untertitel gewählt hat. Der Film läuft jedenfalls unter anderem Sinister in Erfurt und in 5 Wochen, wer so lange warten möchte, läuft er dann auch im Erfurter Kinoclub. Und jetzt hören wir nochmal Musik von Jeremy Allen White bzw. von Bruce Springsteen und zwar
jetzt
den Titelsong des Albums.
Richtig laut machen. Richtig laut machen.
I saw her standing on her front lawn, just a twirling her baton. Me and her went for rides and ten innocent people. From the town of Lincoln, Nebraska, where the sawed off 410 on my land, through the badlands of Wyoming, I killed everything in my bag. I'm sorry for the things that we've done. Ellie's for little Allison. Me and her, we hit us some fun. Now the jury brought in a guilty verdict, and the judge sends me to death. Midnight prison store, leather straps across my chest. Sheriff, when the man puts that switch and snaps my poor head back, you make sure my pretty baby sitting right there on my land. They declared me unfit to live, head into that grave void, my soul be heard. They wanna know why I did what I did. Sir, I guess there's just a meanness in this world.
Musik vom Boss von Bruce Springsteen, um ganz exakt zu sein, hier singt aber Jeremy Allen White, der Bruce Springsteen spielt in Springsteen Deliver Me From Now, unter anderem im Sinister in Erfurt zu sehen.
4, 3, 2,
Kamera 1 ran.
Ich muss nicht unbedingt Fernsehen.
Ich auch nicht.
Es ist ja auch wirklich nichts im Fernsehen, was man gern sehen möchte.
2 glorreiche Halunken, Patricks Heimkino.
Meistens findet man nichts im Fernsehen, was man sehen kann, wobei das auch eine Lüge ist. Die Mediatheken von ARD und ZDF oder von Arte sind schon relativ gut. Ja. Aber es gibt auch die Streamingdienste. Und du bist auf einen Doku gestoßen, wir hören jetzt gleich einen Ausschnitt an, über einen Regisseur. Ich glaube, da können sich viele drauf einigen, von denen, die noch leben. Hinweis darauf, dass dieser Mann schon älter ist, ist er wahrscheinlich mit der größte Regisseur. Vorsicht vor Superlativen, aber das darf man sagen.
Ich glaube, in Gesprächen, wenn der Name fällt, kann man das ruhig sagen und keiner wird wirklich widersprechen. Man wird dann so sagen, ja, aber es gibt ja noch, aber wenn wir uns jetzt einigen müssen, können wir uns, glaube ich, da gut und gerne drauf einigen.
Es ist schön, wie wir hier versuchen, nicht die Namen zu nennen, aber es gibt ja noch, ich ergänze, Francis Ford Coppola, ja, aber wenn man an Megalopolis denken, sein, ich vermute mal, dann auch letzten Film, dann sei denn, er kann muss sein man sagen, noch mal verkaufen. Er hat sein Mojo und seine filmische Libido verloren, während über Martin Scorsese, um mal Ross und Reiter zu nennen, kann man das nicht sagen. Zuletzt hat er gemacht Killers of a Flower Moon, er will noch weitere Filme mit Leonardo DiCaprio drehen.
Wer nicht?
Er hat wirklich, ja, wer möchte das nicht? Aber er hat ja wirklich so viele Filme, dass man ja gar nicht weiß, was man alles zu ihm sagen soll. Und das ist, glaube ich, auch die Kunst. Wir hören uns das mal einen Ausschnitt an aus der Doku, die du entdeckt hast. Mr. Scorsese heißt die.
Ja, ganz einfach.
Ganz einfach. Und da gibt es jetzt erstmal einen Ausschnitt.
Who are we? Are we intrinsically good or evil? This is the struggle. And I struggle with it all the time.
Hey!
Where are we going? What stories do we want to tell? I knew I could express myself with pictures. But I had to find my own way.
Ein Ausschnitt aus Mr. Scorsese, eine fünfteilige Doku, die aktuell verfügbar ist auf Apple. Und das kann man schon mal sagen, er hat ja seinen Weg gefunden, der Regisseur Martin Scorsese.
Kann man sagen,
er ist jemand, der sehr an Bildern denkt, hat immer mit den besten Kameramännern, was in dem Fall auch, zusammengearbeitet. Und hat ein Werk seit den 70er Jahren hinterlassen, was natürlich einzigartig ist. Wir wollen ihn ja jetzt selber nicht direkt besprechen, sondern schauen es mit den Augen der Doku, die das ja in fünf Teilen macht. Und ich glaube, das ist ja schon mal vielleicht die erste Herausforderung für die Macherin in dem Fall gewesen. Es werden ja noch mehrere beteiligt sein. Rebecca Miller ist die Regisseurin. Dass man erstmal gucken muss, wo lege ich den Fokus drauf. Natürlich ist es ein Vorteil, wenn man fünf Teile zur Verfügung hat, zwischen 43 Minuten und 52 Minuten lang eine Folge, hat man erstmal Zeit. Und du hast gesagt, um mal so einzusteigen, das ist schon mal ein Pluspunkt, dass man eben auch auf bestimmte Filme mehr eingehen
ja,
kann.
Ja, also das ist so, man kennt ja diese Formate, wo Zeitzeugen oder die an den Projekten beteiligt waren, zu Wort kommen. Hier sind alle dabei, die noch leben. alle, die noch leben, kann man schon so sagen, die wichtig waren und ihn begleitet haben, auch in bestimmten Phasen und Projekten. Und da wird sich richtig Zeit für genommen. Also wirklich ganz in Ruhe und auch mal hinterfragt und mit, das ist ja immer ein Geschenk, ich weiß nicht, wo die das alles ausgekramt haben, aber man sieht Leute, die man so noch nicht gesehen hat. Es kommen Leute zu Wort, die auch so sich noch nie wirklich Zeit genommen haben. Ob es Isabella Rossellini ist, ob es Leonardo DiCaprio ist, also Daniel Day-Lewis ist. Also kommen wirklich Leute zu Wort, wo man so sagt, okay, schön, dass die sich mal ruhig hingesetzt haben und nicht irgendwie auf einen roten Teppich kurz gefragt haben, how was the work with Martin? So, das ist erstmal wohltuend, weil diese Formate kennt man ja, Arte bringt ja das gerne auch raus und die wirken immer so gehetzt und das wirkt nicht gehetzt. Und ich finde, es ist auch gerechtfertigt, da wirklich drauf einzugehen und nicht nur auf die Filme in der Analyse, sondern aus Zeitgeistsicht. Weil das ist ein Regisseur, der die ganze Zeit, und das sagt er ja auch hier, im Struggle zwischen bin ich gut oder böse, sagt er ja auch. Und alle seine Figuren, und das kommt zum Beispiel auch so in der Dokumentation, nur um es mal so einen kleinen philosophischen Aspekt auch mit einzubeziehen, Martin Scorsese bewertet eigentlich nicht. Der gibt uns die Gangsterbosse so, wie er sie sieht. Also ich wüsste jetzt nicht, ob wir in Goodfellas jetzt irgendeine Figur haben, die er moralisch hinterfragt. Er lässt es einfach laufen. Das ist natürlich, einerseits kann man das kritisch hinterfragen, aber ein Regisseur hat einen Scheiß als Vorbildfunktion zu agieren. Der macht sein Produkt und wir, an uns ist es damit umzugehen. Und deswegen ist er einer der wenigen, der das eben machen kann. Und diese Dokumentation als einen Wertigkeitspunkt ist es, das auszuloten. Also, ja.
Und wie sind die einzelnen Folgen aufgeteilt? Ist so, dass Folge 1 vor allen Dingen mit den 70ern und Taxi Driver sich auseinandersetzt, Folge 2 dann mit seiner Lebenskrise und dann.
Es ist charmanter gemacht.
Die letzte Versuchung Christi.
Es ist schon so, manchmal wird was vorgegriffen, wenn es auch zu folgende Projekte irgendwie passt. Oder wenn Leute, die mehrere begleiten oder wenn es um Kontroverse geht. Also es wird zum Beispiel die Kontroverse werden schön mal zeitlich ausgearbeitet.
Welche gab es denn? Seine Kokainsucht?
Unter anderem seine Kokainsucht, wo er in so einer WG gewohnt hat mit irgendeinem Musiker von einer Band. Ich kannte den auch nicht und er kommt auch zu Wort und das sollte so zeigen, er befand sich da wirklich in einer schwierigen Phase, auch als Regisseur. Aber nein, wie Taxi Driver, die Kontroverse, also der hat ja auch Morddrohungen gekriegt, der hat ja öfter in seinem Leben auch Personenschutz gekriegt in New York. Das gleiche passierte ja auch bei Die Passion Christi, wo er wirklich die Kirche, was das größte Geschenk für jeden Regisseur.
Letzte Versuchung Christi.
Letzte Versuchung, das ist das größte Geschenk für jeden Regisseur, wenn die Kirche auf die Barrikaden geht und sich richtig Zeit nehmen. Und schön 100 Millionen Dollar mehr Einspielergebnis, die raffen das ja nicht. Also das ist ja nicht die Kirche per se, sondern die Leute, die da kritisch werden. Das ist so albern. Machen wir uns nichts vor, da kommt ein kontroverser Film. Oh, alle regen sich drüber auf, dann gehe ich den doch gucken. Mehr Werbung geht nicht, weil wir befinden uns beim Film und kein Politiker. Und diese Phasen werden richtig auseinandergenommen. Und es wird auch seine cholerische Art genommen. Also der hat auf jeden Fall sehr viele Dämonen in sich. Ich will es mal ein bisschen mythologischer aus Künstlersicht machen. Man würde jetzt psychisch erkrankt sein.
Formulieren.
Ja, genau. Aber ich finde, bei Künstlern kann man das ruhig anders machen, weil die ja ihre Dämonen uns präsentieren und sie auch eine Art der Verantwortung dafür übernehmen über ihre Dimensionen. Sie uns quasi ungefiltert oder gefiltert eher, uns so zu präsentieren. Und da wird sich wirklich, also gerade Isabella Rossellini, fand ich, hat so einen nüchternen Blick von außen betrachtet und man sieht auch so, was da für eine Distanz eigentlich schon herrschte, die sie auch herstellen musste. Aber sie kann halt auch gut mit diesen Künstlertypen umgehen und auch auch nebenbei erwähnt, der hat auch mal ein Zimmer einfach zerlegt, wenn er wütend war. Also das ist halt Gang und Gäbe gewesen. Oder seine Kinder haben ihn eigentlich nie gesehen von den ersten zwei Ehen, die er hatte. Und dann später hat er dann nochmal ein Kind gekriegt mit über 50 und dann wird er plötzlich der Familienvater. Aber ist er denn wirklich der Familienvater? Und das bleibt alles so offen. Ist er nicht doch, sind solche kreativen Köpfe nicht doch irgendwie außerhalb der Gesellschaft? Sind die vielleicht doch irgendwie nicht nach Stereotypen?
Aber hat diese Doku das tief genug hinterfragt, weil das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wenn man immer alle Beteiligten hat, ist der Deal ja meistens der, dass natürlich dann auch wohlwollend berichtet oder man kriegt nur die ganzen Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, wenn man eben sagt und auch den Segen von Martin Scorsese selbst, wenn man sagt, naja, das wird am Ende schon auch eine Lobpreisung. Das ist ja immer der Spagat, den sich in dem Fall die Regisseurin Rebecca Miller bewegen muss.
Ich glaube, die Dokumentation macht da schon einen Unterschied. Ich würde schon sagen, es sind eher Zwischentöne, die Eltern von Martin Scorsese, also seine Mutter hat ja oft einmal mitgespielt, außer das eine Mal, da haben sie mich rausgeschnitten. Also das fand ich halt ganz so süß. Und er so, ja, aber die Szene hat nicht gepasst, was soll ich machen? Und da sieht man schon so Durchblicken. Also wenn es zum Beispiel darum geht, warum hat er so jung geheiratet und dann gibt es dann nur so einen Blick und so, naja, es gibt halt Gründe dafür so ungefähr, er ist ja tief katholisch erzogen worden, ist ja Italiener, jedenfalls zu der Zeit damals noch in Amerika, da gab es ja die berühmt-berüchtigten 6- und 7-Monatskinder, weil man dann schnell heiraten musste und das wird so immer so nebenbei erzählt oder auch wenn er ein Zimmer zerlegt, das ist nicht leicht oder wenn die Kinder zu Wort kommen und sagen, naja, der war eigentlich nicht da und das sind so Sachen oder ich glaube, die haben auch Angst vor ihm gehabt und das kommt schon, wenn man sich dadurch, dass die Szenen auch so atmen können, die Interviews, hat das schon auch eine Wirkung auf mich. Also man kann ihn aus zweierlei, ich glaube, so richtig tief wird man nie einen Menschen verstehen, der so im öffentlichen Leben steht. Und wenn es vor allem auch noch mit ihm, also er quatscht halt ständig und Martin Scorsese kann das ja auch, ist das natürlich schon so, dass man da auch nicht wirklich den Finger hundertprozentig in die Wunde legt. Und ich finde, man kann, also wenn man schon die Mittel des, ich möchte dich nicht verprellen, aber trotzdem irgendwie dich ein bisschen reizen oder präsentieren haben kann, dann ist es ein wundervolles Maß. Die andere Seite ist natürlich, und deswegen bin ich halt groß begeistert, das ist halt ein Mammut an Kreativität. Also der ist auch, es wird zum Beispiel mal im Film auch ein Thema gemacht, der ist immer on. Der steht morgens auf und hat schon 25 Gedanken im Kopf. Also das ist, wie schon gesagt, manche würden sagen, psychische Erkrankung. Und er hat auch so ein Gespräch, Isabella Rossellini beschreibt, ja, wir haben auch mal drüber geredet, weil ich kann auch einfach mal da sitzen und nicht, ja, und ich habe 5 deren Gedanken und der denkt am Frühstückstisch, denkt sie drüber nach, was sie zum Mittag isst und er denkt drüber nach, warum ist diese Welt so schlecht und was kann ich daran ändern, so ungefähr. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, aber ich, vielleicht merkt man das auch ein bisschen an meinem Sprachduktus, befürworte natürlich solche Menschen.
Und du bewertest jetzt ja auch schon die Doku damit indirekt, also dich hat die aufgrundlich überzeugt. Natürlich ist immer die Schwierigkeit, trotz der 5 Stunden, weil er ein so umfangreiches Werk hat, dass auch Filme zu kurz gekommen sind, sehr wahrscheinlich. Welche sind denn zu kurz gekommen?
Ja, so ein bisschen mein Kopf der Angst, der wird auch ein bisschen despektierlich behandelt. Ich finde, Farbe des Geldes hätte mir ein bisschen mehr, aber das lag wahrscheinlich auch dran, dass Michael Ballhaus, schon verstorben ist, weil sie gehen so ein bisschen darauf ein,
Zeit nach Mitternacht war ja der erste Film, den sie
da gemacht. Ja, genau, da wird auch kurz, also da sieht man auch Bilder immer und so, aber hätte ich gern mehr seine Sichtweise auch auf die Kameramänner gehabt, ist ein bisschen untergegangen, aber was zum Beispiel zum anderen ist, wie er die Boxszenen in Raging Bull, also wie ein wilder Stier, arrangiert, war ja neu. Das hat es ja so noch nicht gegeben und lustigerweise war ja mit Rocky gerade ein anderer Film auch unfassbar erfolgreich und der wird zum Beispiel darüber geredet, warum sie überhaupt der wilde Stier machen durften, nämlich weil die gesagt haben, der Produzent war Irvin Winkler.
Und der auch Rocky produziert
hat. Genau, und der hat gesagt, das Studio wollte den zweiten Rocky und dann haben die gesagt, weißt du was, ich produziere euch Rocky 2, aber dann darf der Martin seinen Raging Bull machen. Und das sind halt tolle Sachen, auch das so rein. Und wenn dann drüber gesprochen wird, so wirklich, ja, ich habe nie einen Boxkampf gesehen, sag Markus Gold, ich habe nichts mit Boxen, aber ich bin kein Sportsfreund, ja. Und wie er dann sagt, so was er so sieht, bekommt diese Kampfszenen in Raging Bull eine ganz neue Dimension. Wirklich eine richtig neue und dann kriegst du richtig einen Aha-Moment. Und das hast du so oft, weil du die Leute, die es entwickelt haben, einfach zu Wort kommen lässt. Und da kullern Tränen aus meinen Augen vor Freude und mein Herz schlägt höher, weil das ist ja auch etwas, was wir so wollen und das wir ja auch in seinen Produkten sehen, nämlich diese wilde Kreativität, dieses wirklich neu zeigen und neu präsentieren. Er ist einer der ganz, ganz Großen. Bong Joon-ho hat es in seiner Oscar-Rede auch gesagt, du, ich habe dich an der Filmhochschule, habe ich deine Filme analysiert und das ist einfach ein Geschenk und ich hoffe, er schafft noch so 3 Filme, weil er hat noch sein Mojo.
Das ist so ein bisschen wie bei der Oscar-Verleihung, dass wir schon mal das Orchester im Hintergrund hören. Das ist natürlich Musik aus Taxi Driver, eigentlich der erste ganz große Film von Martin Scorsese aus dem Jahr 1976. Hat damals die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Ne? Und wir sind schon am Ende dieser Sendung wieder angelangt. Wir sagen nochmal, Mr. Scorsese ist zu sehen bei Apple TV.
Ja.
Und 5 Teile gibt es davon und wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Martin Scorsese-Film. Es wird ja noch mindestens einen geben, hat ja immer meistens mehrere Projekte in der Pipeline. Uns wird es auch wieder geben am Samstag, den 8. November, in 2 Wochen, unter anderem mit dem neuen Film von Yorgos Lanthimos, Vogonia. Außerdem gibt es einen neuen Predator-Film, was ganz anderes.
Badlands.
Und es gibt einen neuen Dracula-Film von Luc Besson, kann man schon jetzt sagen, muss man nicht unbedingt wahrscheinlich
schauen. Wir haben ihn ja schon gesehen, aber wir müssen mal gucken, wie wir den besprechen.
Wir sagen tschüss und wir hören jetzt hier noch ein bisschen und gehen weiter entspannt in den Tag.
Tschüss.